Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Ein zwiespältiger Theaterklassiker beschäftigt uns heute, in dem der Mord an einer Frau in schillernden Farben ausgemalt wird. Georg Büchners Woyzeck. Geht das überhaupt noch? Das fragen wir gleich den Regisseur Ersan Montag. Mörderisches anderer Art gibt's auch im zweiten Teil von Rang 1. Am Landestheater Detmold kommen die beiden Kultkrimiserien des deutschen Fernsehens auf die Bühne. Tatort 110.
Ich sehe nichts. Oh, man müsste sehen. Man müsste greifen können mit Fäusten.
Was hast du, Franz? Du bist so hirnwütig, Franz.
Eine Sünde. So dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausrauchen könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf. Adieu, Marie. Du bist schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein?
Ja, und so nimmt die Tragödie ihren Lauf und der Ausgang dürfte vielen bekannt sein. Marie muss sterben. Aus Eifersucht und Verzweiflung ermordet von ihrem Partner Woyzeck. Georg Büchners gleichnamiges Drama ist einer der ganz großen Klassiker des Theaters und ein Meilenstein der Literaturgeschichte. Und im Moment gerade wieder besonders häufig gespielt. Mindestens 6 Woyzeck-Neuinszenierungen habe ich auf den Spielplänen der Theater gezählt. Wohlgemerkt nur im Monat September. Anlass, einmal über diesen inzwischen auch kontroversen Klassiker zu sprechen, mit einem vielgefeierten Regisseur, der an diesem Wochenende ebenfalls einen neuen Woyzeck zeigt. Ersan Montag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Viele haben zu Woyzeck ein gespaltenes Verhältnis, entweder weil sie ungute Erinnerungen an die Schulzeit damit verbinden oder weil sie die scheinbare Ausweglosigkeit der Handlung und den brutalen Femizid am Ende unerträglich finden. Ersan Montag, was ist Ihre Geschichte mit diesem Stück?
Also ich finde das Stück auch ziemlich düster, beziehungsweise die Gesellschaft, die als Kollektiv Woyzeck ja gewissermaßen zu dem Mord verleitet, eine ziemlich düstere Gesellschaft. Was mich interessiert hat, ist nicht unbedingt die Frage, wer schuld ist, sondern was schuld ist, wie Schuld funktioniert und wie die Schuld des Einzelnen im Verhältnis zu der Schuld des Kollektivs zu einer Gemeinschaft verhandelt wird. Und das ist natürlich eine besonders herausfordernde Fragestellung auch, weil es fällt einem natürlich wahnsinnig schwer, im Woyzeck ein Opfer zu sehen, wenn er eine Frau umbringt am Ende. Vermeintlich aus Liebe oder aus Eifersucht. Das finde ich so die spannendste Aufgabe eigentlich. Wie kriegt man das hin, Woyzeck als Opfer darzustellen? Wie kriegt man das hin, den Tambourmajor auch als gewisses Opfer einer, sagen wir mal, Männlichkeit darzustellen? Wie kriegt man das hin, in allen Figuren eigentlich gewisse Schäden zu sehen? Und das ist eine große Herausforderung und das hat mich zumindest interessiert bei der Auseinandersetzung.
Der Tambourmajor ist sozusagen Woyzecks Nebenbuhler. Das ist der Mann, auf den er eifersüchtig ist. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, Woyzeck als Opfer. Woyzeck wird zu Beginn des Stücks als eine Art Opfer eigentlich dargestellt, als jemand, der ausgebeutet und erniedrigt wird, bevor er dann letzten Endes zum Täter und zum Mörder seiner Freundin wird. Das ist eine Figur, mit der man schon auch Mitleid haben kann. Sollte man das denn oder nimmt man sie damit irgendwie aus der Verantwortung?
Ja, also Mitleid ist sowieso nochmal so ein Begriff für sich, womit ich nicht so gerne hantiere. Aber natürlich ist Woyzeck im Kontext einer verdorbenen, einer kaputten Gesellschaft an schwächster Stelle ein Mensch, mit dem man Empathie haben muss. Und das ist, glaube ich, das, was Büchners Woyzeck so komplex macht. Er fordert uns nahezu auf, zu sagen, ihr müsst diesen Menschen auch sehen in der Gewalt, die ihm angetan worden ist. Das fordert mich auch wahnsinnig heraus in der Arbeit, weil dieser Mord am Ende, dieser brachiale Akt des Zerstörens eines Körpers, auch eines weiblichen Körpers, ist auch aus heutiger Sicht so entsetzlich, dass man eigentlich in keiner Weise Empathie haben möchte mit diesem Menschen. Aber ich glaube fest daran, dass Büchner genau das herstellen wollte. Und sicherlich, wenn er das Stück zu Ende geschrieben hätte, hätte er dann noch andere literarische Komplexitäten reingeschrieben, die noch einfacher dorthin geführt hätten. Aber ich finde, es ist die Aufgabe, vor allem wenn man so ein Stück inszeniert, da die Vielschichtigkeit auch so einer Figur darzustellen. Und das habe ich versucht herauszuarbeiten, dass man irgendwie trotzdem in jeder Figur, egal wie gewalttätig sie noch sein mag, trotzdem einen Moment hat, wo man Empathie empfindet mit der Figur.
Jetzt ist ja dieser Mord am Ende, den Sie gerade auch als entsetzlich und schrecklich beschrieben haben, eine Sache, an der sich viele stoßen, nämlich dass da vermeintlich so eine Art Ästhetisierung des Femizids stattfindet. Das heißt dann ganz am Ende, auch wenn der Hauptmann und der Doktor wieder auftreten, das sei ja ein schöner Mord. Kann man sagen, dass das eigentlich ein Stück über toxische Männlichkeit auch im gesellschaftlichen, im großen Sinne ist?
Sicherlich ist die Gesellschaft, die dort beschrieben wird, eine patriarchale oder auch eine männlich geprägte Gesellschaft. Und aus heutiger Sicht sieht man das natürlich viel klarer. Dennoch würde ich das nicht darauf reduzieren. Ich habe auch entschieden, eine rein männliche Besetzung zu machen für den Bolzer. Erstmal, weil es keine... Also Marie ist eine sehr starke Figur, finde ich, übrigens. Sie hat auch wunderbare Texte, hat auch eine, finde ich, wunderbare Entwicklung eigentlich. Also wenn man die Fragmente ausformuliert. Aber mir war es irgendwie wichtig, gegen die binäre Gewaltdimension zu inszenieren. Also die Gewalt nicht auf etwas Binäres zu reduzieren.
Was heißt das denn mit der binären Gewalt? Was ist denn damit gemeint?
Na, eine Gewalt, wo man sagt, Marie ist als schwächstes Glied der Gesellschaft, weil sie eine Frau ist, das Opfer am Ende. Und er bringt sie aus Eifersucht um. Mich interessiert aber ein viel aufwendigerer. Es geht um die Objektivierung eines Menschen. Es geht um die Frage von Recht und Gerechtigkeit und Schuldkomplexität. Also ist ein Individuum verantwortlich oder schuldig für eine Tat, die im Grunde durch eine kaputte Gesellschaft gefordert wurde? Und kann man diese Menschen entlasten aufgrund einer höheren Schulddimension? Und das ist, finde ich, vor allem auch in Deutschland mit der deutschen Geschichte eine immer wieder zentrale Frage. Wo ist das Individuum schuld für die Tat und wo ist das Kollektiv, wo ist die Gemeinschaft mitverantwortlich, wenn nicht sogar hauptverantwortlich, weil sie ein Individuum zu einer Tat verführt? Und natürlich ist Marie das tatsächliche, sagen wir mal, das physische Opfer am Ende. Und natürlich dieser Satz, ein guter Mord, beschreibt auch sehr viel über diese Figur des Arztes, der ja den Menschen nur als Objekt sieht und als Versuchsanordnung. Und auch das ist mit ein Thema in dem Moment. Und auch das erzählt viel über diese kaputte Gesellschaft.
Es ist ja ganz interessant, dass sich Marie und Wojciech in dieser Objektivierung eigentlich ja begegnen, nicht wahr? Also Wojciech, der von dem Doktor für seine Experimente objektiviert wird und der vom Hauptmann als Arbeitskraft objektiviert wird. Und Marie, die als Lustobjekt eigentlich wahrgenommen wird, zum Beispiel vom Tambourmajor. Und da sind die sich ja in gewisser Weise ganz nahe. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, dieses Stück wird momentan unglaublich viel gespielt wieder. Kann ich sagen, dass es eine Renaissance hat, weil es eigentlich immer viel gespielt wurde, aber im Moment kommt es mir so vor, als sei es gerade wieder sehr viel auf der Bühne. Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Gibt es da einfach besonders viele Anknüpfungspunkte zu unserer Gegenwart?
Also ich glaube, dafür gibt es drei unterschiedliche Gründe. Zum einen, so Wojciech wird ja, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren wieder häufig aufgeführt. Das eine ist natürlich das Thema des Femizids, was auch durch die ganze Diskussion der letzten Jahre das Stück nochmal aus einer anderen Perspektive noch einen anderen Fokus gegeben haben. Zum Beispiel Lucia Bieler am Schauspielhaus Hamburg, nur um eine zu nennen, oder Pierre Richter. Dass jetzt diese Spielzeit noch häufiger inszeniert wird, es gibt auch noch eine Kriegsdimension in dem Drama, was dieses Stück nochmal aus einer aktuellen Entwicklung in Europa nochmal besonders interessant macht. Sowohl das Thema des Femizids als auch die Kriegsdimension ist total interessant zu untersuchen in dem Stück. Und dann die Gesellschaft, die darin verankert ist. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch einen ganz rein pragmatischen Grund, weil die Theater haben seit der Pandemie enorme Schwierigkeiten, die Häuser zu füllen. Und deswegen setzt man gerade auch auf wieder größere Stoffe, die auch, sagen wir mal, gewissermaßen einen Publikumsverkehr garantieren oder eher garantieren. Mhm. Und Wojciech ist natürlich ein sicherer Hafen mit den ganzen Schulklassen und als kanonisches Werk. Und das ist, glaube ich, auch ein Teilargument, dass unter anderem auch Wojciech und auch viele andere kanonische Stoffe wieder auf die Spielpläne kommen. Einfach aus rein pragmatischen Gründen.
Ja, man merkt bei Wojciech in Vorstellungen immer sehr schnell, wenn es gerade wieder Abiturstoff ist. Vielleicht noch ein Wort zu der Setzung, die Sie in Ihrer Inszenierung machen und die Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Alle Rollen werden mit Männern besetzt. Das ist sicherlich ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es das schon mal in einem Wojciech gegeben hat. War das auch ein Weg, mit der Misogynie in diesem Stück umzugehen?
Ja, weil Sie sagen ja am Anfang, ist das nicht eine toxische Männlichkeit? Und dann natürlich steckt darin eine toxische oder eine patriarchale, eine chauvinistische Gesellschaft, die über Männlichkeit funktioniert, wie auch Wojciech eifersüchtig gemacht wird vom Hauptmann mit dem Bart in seiner Suppe des Tambourmajors. Und diese Figuren, die einfach mit gewissen Moralvorstellungen, die sie für sich definieren, um darin eine Gesellschaftsmacht zu etablieren und auch zu erhalten und damit dann anfangen, sich gegenseitig zu bestrafen und am Ende eben vor allem eine Frau umbringen zu lassen, ist bezeichnend. Und da fand ich das zumindest wichtig zu sagen, es gibt kaum Frauenfiguren. Im Stück sind nur die Amme, es gibt die Großmutter, völlig unbedeutend, und Marie, und der Rest sind Männer. Mhm. So, entweder geht man den Weg, dass man sagt, wir machen jetzt eine geschlechtsunabhängige Besetzung, also jeder kann alles spielen, Frau oder Mann, jede Figur. Oder man sagt, man fokussiert es darauf, indem man sagt, das ist eine zwischen Männern verhandelte Gewalt und auch von Männern ausgehende Gewalt. Und statt dass ich jetzt eine Schauspielerin auf die Bühne setze, die dann von Männern verbal und körperlich angegriffen wird, drehe ich das jetzt mal um und versuche, dem aus dem Weg zu gehen gewissermaßen. Ich weiß nicht, ob das aufgeht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht sogar eine Relativierung der Gewalt darstellt gegenüber Frauen. Es ist alles möglich. Das wird sich jetzt zeigen.
Ja, bleibt dann doch ein ewiger Klassiker, Georg Büchners Woyzeck. Zu sehen noch einmal heute Abend am Scharun-Theater in Wolfsburg und dann ab 23. September am Berliner Ensemble. Ersan Montag, ich danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Wer als Schauspielerin oder Schauspieler hier ermitteln darf, wird für viele geradezu Teil der Familie. Seit 53 Jahren schon gibt's den Tatort, inzwischen angewachsen auf über 1200 abendfüllende TV-Krimis. Der Polizeiruf 110, einst im DDR-Fernsehen entstanden, ist nur ein Jahr jünger. Zahllose Fans, ob auf dem Sofa oder in der Kneipe, haben beide. Der Krimi am Sonntagabend ist Kult und Ritual. Das Landestheater Detmold beschäftigt sich nun mit dieser deutschen Leidenschaft. Nächsten Freitag hat das Stück Tatort 110 zwei Krimiserien auf der Spur Uraufführung. Stefan Keim hat schon einmal geschaut, wie in Ostwestfalen gemordet und ermittelt wird.
Zum Tatort gab es bei uns immer Pizza. Und Quattro Formaggi-Nudeln, aber ohne Pizzabrötchen.
Ein Sofa, eine Familie, ein Fernseher, eine Tapete mit altmodischem Muster. So beginnt das Stück Tatort 110, zwei Krimiserien auf der Spur am Landestheater Detmold. Die Regisseurin und Autorin Hanna Frauenrath hat hier eigene Erinnerungen verarbeitet.
Es ist schon so, dass ich auf jeden Fall mit meinen Eltern über Jahre jeden Sonntagabend Tatort oder Polizeiruf geguckt habe und würde sagen, ich bin sehr Tatort-sozialisiert.
Dieses Tatort-Gucken und Pizza-Essen, das war einer der wenigen Momente, wo wir es als Familie überhaupt miteinander ausgehalten haben. Weil wir eigentlich nichts machen mussten. Außer da zu sein, zu sitzen, zu gucken und zu essen.
Für mich war dann relativ schnell klar, dass es auch um das Ritual um den Tatort herumgehen muss und dass im Zentrum eben eine Kleinfamilie stehen wird von Mutter, Vater, Kind.
Der Tatort als gemeinschaftsstiftendes Ereignis. Diese Lesart ist oft zu hören. Dahinter steckt die gute alte Theatertheorie von der Katharsis, der Reinigung durch Jammern und Schaudern. Die Gruppe erlebt gemeinsam, wie Ermittlerteams Kriminelle zur Strecke bringen. Und wenn die Folge mal nicht so toll ist, vereinigt sie die Zuschauenden durch das gemeinsame Meckern. Neben dem kleinbürgerlichen Wohnzimmer ist auf der kleinen Bühne des Grabbehauses in Detmold ein zweiter ähnlicher Raum aufgebaut. Ohne Fernseher, dafür mit einer Kamera.
Der Tatort sucht eine unauffällige Doppelhaushälfte.
Für die nächsten Dreharbeiten.
Es werden nur Objekte mit makelloser Fassade in Betracht gezogen.
Die Familie hat ihre Wohnung als Drehort zur Verfügung gestellt. Hanna Frauenrath erzählt auf zwei Ebenen. Einmal die Geschichte der Familie und dann eine typische Tatort-Episode.
Es gibt ja auch unendlich viele wissenschaftliche Arbeiten über Tatort und dieses Phänomen. Und da haben wir uns schon an so einer Strukturformel orientiert. Was sind Szenen, die immer vorkommen? Und da gehört Gerichtsmedizin einfach dazu oder das Wegschleppen der Leiche, Verhöre.
Vater, Mutter und Tochter gleiten in die Rollen des Fernsehkrimis. Doch die Dialoge, die Hanna Frauenrath zusammen mit dem Ensemble in Improvisationen entwickelt hat, sind keine typischen Tatort- oder Polizeirufgespräche. Immer wieder analysieren die Ermittlerinnen und Ermittler sich selbst und beschreiben ihre dramaturgische Funktion.
Dieses Unverständnis meiner Kollegen in meiner Situation gegenüber. Das belastet mich sehr und ich frage mich oft, warum wir einander nicht mehr wertschätzen können.
Weil ich bewusst einen anderen Weg eingeschlagen habe als du. Ich bin Einzelgängerin, habe gelegentlich Affären, die allesamt scheitern, weil für mich der Job an erster Stelle steht. Das muss sich irgendwann reiben.
Ein weiterer Unterschied zu den echten Fernsehkrimis fällt gleich ins Ohr. Auf der Bühne wird nicht genuschelt. Die Sprache ist klar und deutlich. Es kommt ja auch nicht darauf an, ein bestimmtes Milieu naturalistisch zu schildern. Die Aufführung entwickelt einen Metatatort, einen Überpolizeiruf. Die typischen Strukturen treten hervor. Dramaturgin Sophia Lungwitz beschreibt den Sonntagskrimi als gesamtdeutsches Phänomen. In einer immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaft weiß fast jeder, was der Tatort ist.
Spätestens seit Erfindung von Schimanski, der ja einfach einfach eine Kultfigur ist, an dem man einfach nicht vorbeikommt im deutschen Fernsehen. Und dann gab es natürlich in der ehemaligen DDR ganz eigenes Format. Also die Legende sagt, dass Honecker ein bisschen eifersüchtig war auf den Tatort und Angst hatte, dass ihm zu viel von seinem Publikum dann abspenstig wird und den Tatort guckt, und hat dann dafür gesorgt, dass das Ostfernsehen eben diesen Polizeiruf entwickelt.
Das dreiköpfige Ensemble bewegt sich auf der Schwelle zwischen Komik und Ernst, zwischen Satire und Reflexion. Sie stellen zwar analytisch aus, wie Tatort und Polizeiruf funktionieren, aber sie machen sich nicht über die Krimis und ihre Fans lustig. Regisseurin und Autorin Hanna Frauenrath.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mehrere Gefühle dem Tatort gegenüber habe. Man kann Szenen wiedererkennen, man kann Dynamiken zwischen ErmittlerInnen wiedererkennen, aber es gibt eben auch die Reflexion darüber von, ist Tatort eigentlich was uns noch zusammenhält, oder reißt er uns schon längst auseinander?
Tatort 1102, Krimiserien auf der Spur. Das Landestheater Detmold ermittelt im Bereich des Fernsehkults. Für uns berichtete Stefan Keim, und die Premiere, die ist am 22. September.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Selen Kara. Sie ist Regisseurin und seit dieser Spielzeit Co-Intendantin am Schauspiel Essen. Kürzlich war sie bei uns im Theater-Podcast zu Gast und erzählte uns von einer genialen Fügung.
Also meine geniale Stelle war, als ich mit 17 mit dem Deutschleistungskurs hier im Essener Theater saß und mir Maria Stuart angeschaut habe. Und in der Pause, also mit 17 hatten wir noch andere Probleme, und da haben wir 5 Freundinnen beschlossen, in der Pause abzuhauen und sind nach Hause gefahren. Und unser Lehrer war damals sehr, sehr sauer. Und dann habe ich 13 Jahre später, habe ich dann meine erste Regiearbeit gemacht in Bochum, Blaubart, Hoffnung der Frauen. Und dann saß eine Schauspielerin vor mir, Sabine Osthoff, die dann damals erzählt hat, dass sie vor Jahren auch in Essen gespielt hat, unter anderem Maria Stuart. Und das war für mich ein besonderer Moment, weil ich dann realisiert habe, ach, die Schauspielerin, mit der ich jetzt mein Regiedebüt mache, hat damals Maria Stuart gespielt. Und auch jetzt, Jahre später, ist Sabine Osthoff in Essen im Ensemble. Und darüber freue ich mich sehr. Der Kreis schließt sich.
Die Regisseurin Selen Kara über ihre Flucht aus Maria Stuart und deren Folgen. Gute Folgen dürften auch die Entscheidungen haben, die in dieser Woche vom Internationalen Theaterinstitut und dem Fonds Darstellende Künste getroffen wurden, nämlich bei der Vergabe des Theaterpreises des Bundes. 200.000 Euro gehen in diesem Jahr als Hauptpreis an das Ballhaus Nauninstraße in Berlin. Außerdem ausgezeichnet wurden das Theaterhaus Jena, das Loft Leipzig und das Chamäleon, ebenfalls in Berlin. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.